Tarnen, täuschen, spiegeln, das ist die Strategie, die Putin gut beherrscht. Aber ich frage mich, warum nicht, also auch der Immobilienmakler das gelernt hat, aber das reicht ja, wenn er täuscht. Aber das Spiegeln, das ist natürlich schwer, sich in jemanden reinzuversetzen und dann ihm das Gefühl zu geben, er geht auf ihn ein mit den eigenen Argumenten schlagen, mit den eigenen Waffen. Das kann Putin offensichtlich gut. Warum kann er das so gut? Ich frage Sergei Lochthofen. Hallo Herr Lochthofen, wie geht's Ihnen?
Naja, ist ein alter, mit allen Wassern gewaschener KGB, Mann. Ich meine, wir haben es ja an der Spitze in den drei wichtigsten Supermächten oder zwei Supermächten und einer halben, also in Russland, in Amerika und auch in China, mit völlig skrupellosen Gestalten zu tun. Ja, das haben wir lange nicht mehr gehabt in der Politik. Also Putin ist Lügen, jemanden umbringen lassen, ganz normal. Donald Trump unterscheidet sich da nicht wesentlich und Xi auch nicht viel. Das heißt, wir haben eine Situation, da sind über Jahrzehnte gewachsene, feststehende, anständige Regeln einfach weggewischt über Nacht. Und das macht uns natürlich sehr schwer, in dieser neuen Welt zu orientieren. Aber das ist nicht nur eine Frage, die uns betrifft, sondern viele andere. Wenn ich jetzt die Berichterstatter sehe zu diesem 28-Punkte-Plan, der ja nun dummerweise auch noch in der Öffentlichkeit als Friedensplan tituliert wird, weil es die Amerikaner das natürlich sehr gerne haben. Also beim Verkaufen sind sie schon sehr clever. Aber das ist es natürlich nicht. Und darüber hinaus stellt auch keiner die Frage. Meisten sagen, ja, das ist eine Kapitulationserklärung für die Ukraine. Ich würde das noch weiterziehen, sagen, die Ukrainer sind da in zweiter Linie davon betroffen. In erster Linie ist es eine Kapitulationserklärung der Amerikaner vor den Russen. Also Donald Trumps vor Putin. Das heißt, man hat kapituliert. Fast alle Punkte, ich habe mir das ja in mehreren Varianten angesehen, gibt ja Veröffentlichungen von mehreren Quellen. In Russland im Übrigen sehr sparsam. Die 28 Punkte werden in den Medien nicht genannt. Das heißt, der Kreml möchte nicht, wenn irgendwas nachher verändert wird, dass dann so aussieht, als ob man doch auch gezwungen ist, irgendwelche Konzessionen zu machen. Aber im Großen und Ganzen ist passiert im Augenblick das, wovon Stalin und Brezhnev geträumt haben. Der amerikanische Präsident steht auf den Knien, hat die russischen Bedingungen in die Hand bekommen und bedankt sich dafür und versucht das auch noch umzusetzen. Das ist natürlich für uns alle eine sehr, sehr schwere Situation und wenn das so weitergeht, auch über die Regentschaft von Donald Trump hinaus, dann wird es in eine andere Welt, in der wir dann leben.
Hm. Und wie Sie sagen, die Medien übernehmen das. Wir reden jetzt alle von einem Friedensplan. Also man kann lesen auf Spiegel Online, so streiten sie in Washington über den Friedensplan für die Ukraine. Schon in den kommenden Tagen will Donald Trump den Ukraine-Krieg beenden, pünktlich zum US-Feiertag. Also er will als der Gewinner und als der Dealmaker rausgehen. Und wir plappern das ja im Grunde nach. Sie sagen, es ist kein Friedensplan. Es ist kein Friedensplan.
Ja, Sie haben da vollkommen recht. Diese kritische Unfähigkeit zu schauen, was ist denn dahinter? Und der Wunsch auch natürlich sehr schnell dabei zu sein, sehr schnell zu berichten. Wir haben ja gemerkt, wie die Einzelheiten raussickerten, mal aus der Ecke, mal aus der Ecke. Einiges stimmte davon, einiges stimmte davon nicht. Und dann die Übernahme. Da sitzen ja hinten nicht nur Trumps, sondern auch Spin-Doktoren überall, bei den Russen, bei den Amerikanern. Und versuchen mit Begriffen, mit feststehenden Formulierungen die Meinung zu manipulieren. Das heißt, dass wir auf eine Schiene gesetzt werden, hier geht es um einen Friedensplan. Nein, hier geht es um einen Raubzug Russlands in Europa. Deswegen sind wir so stark betroffen, auch nicht nur, weil es die Ukraine rein menschlich so direkt trifft, sondern es ist Europa, das da betroffen ist. Und es wird geräubert und geklaut und Menschen werden massakriert und wir finden das als Friedensplan wieder. Das ist eine traurige Situation. Amerika ist offensichtlich getrieben durch innenpolitische Überlegungen. Donald Trump hat sehr, sehr schlechte Umfragewerte. Er hat praktisch nichts von dem, was er angekündigt hat, bis jetzt realisiert. Er ist sogar gezwungen worden, obwohl er es nicht wollte und obwohl er selbst eine sehr zentrale, finstere Rolle in diesen Epstein-Papieren, also von diesem Kinderschänder-Ring spielt. Er hat ja immer wieder seine ganze politische Entwicklung darauf aufgebaut, dass er nicht zum Establishment gehört, dass er nicht zu diesen Verschwörungstheorien zählt, sondern eher ein ganz anderer Typ von Politiker ist. Und nun stellt sich heraus, dass er über Jahrzehnte natürlich in diesen Dingen damit versumpft und gehangen hat und möglicherweise das auch ihn zu Fall bringt. Deswegen braucht er auch andere Schlagzeilen. Friedensplan ist was Schönes. Er hat ja eine Deadline bis zum Donnerstag gesetzt. Man sitzt ja jetzt in Genf und verhandelt. Aber auch schon jetzt ist klar, dass dieser Donnerstag wieder verstreicht, wie viele anderen Geschichten. Er versucht damit nur die Öffentlichkeit zu täuschen und abzulenken. Und die Befürchtung ist ja auch, wenn das hier nicht klappt, also dass auf dieser Ebene sozusagen irgendwas rauskommt, was greifbar ist, weil die Ukrainer natürlich nicht einfach ihr Territorium an die Russen überlassen können, weil die nicht einfach auch Menschen, die noch gar nicht in besetzten Gebieten leben, einfach den Russen überlassen können. Das ist ja nun von der Idee her schon eine perverse Geschichte, die die Russen da vorschlagen. Aber Donald Trump hat, glaube ich, noch eine Trumpfkarte in der Tasche, hat nichts mit uns zu tun, hat nichts mit den Friedensentwicklungen in der Ukraine oder den Annexionen zu tun, sondern er wird eventuell sogar Venezuela angreifen, um abzulenken davon, wie schlecht die Situation an der eigenen sozusagen Front in Amerika ist.
Hm. Der Plan von US-Präsident Trump scheint ja zu sein, dass US-Unternehmen beim Wiederaufbau der Ukraine Kasse machen, die Europäer zahlen. Und für ihn ist es einfach nur ein Wirtschaftsdeal, habe ich den Eindruck, oder?
Das ist unter anderem etwas, was er versteht und was er auch meint, seinem eigenen Publikum verkaufen zu können als große tolle Geschichte. Also wir gehen hier nicht mit Minus raus aus der ganzen Sache. Die anderen mögen sich die Köpfe heiß schlagen, aber wir machen noch einen Deal daraus auf Kosten von Europäern. Das interessiert ihn überhaupt nicht an dieser Stelle. Zeigt aber auch unser großes Defizit. Sie wissen ja, in den letzten 10, 15 Jahren, wo wir uns hier unterhalten, habe ich immer wieder gesagt, die Antwort auf unsere Situation, in der wir uns befinden, ist nicht weniger Europa, wie es die Nationalisten sagen, in Frankreich, in Deutschland, in England ist das ja schon ziemlich weit gediehen, sondern im Gegenteil, ein Mehr Europa, das heißt ein Zusammenschluss, vor allem Außenpolitik, Verteidigungspolitik. Solange wir nicht in der Lage sind, mit einer Stimme an dieser Stelle zu sprechen und deutlich zu machen, 450 Millionen Europäer wollen das so und nicht anders, wird es uns nicht gelingen, in dieser Auseinandersetzung eine wichtige Rolle zu spielen. Wir werden immer wieder vor die Tatsachen gestellt, dass wir abzunicken haben, zum Teil Dinge, von denen wir tief überzeugt sind, dass sie eigentlich nicht weiterführen und weder der Ukraine noch uns helfen. Aber das interessiert die anderen nicht. Die glauben sich da in einer stärkeren Position. Und Putin ist jemand, der sehr geschickt auf dieser Klaviatur spielt und natürlich, wo es noch geht, in amerikanischen Speichern. Wenn Sie die russische Berichterstattung sehen, im Fernsehen oder in den Zeitungen, also den Kremlnahen, es gibt auch ein paar, die sind noch distanziert etwas. Man darf keine Opposition sein, aber man kann auch natürlich zeigen, dass man nicht begeistert ist von diesen Dingen. Aber in den Kremlnahen Zeitungen wird Donald Trump als ein toller Mann dargestellt, auf Augenhöhe mit Putin. Das ist ein richtiger Führungsmann, das ist ein richtiger Führer, mit dem die Russen gut verhandeln können. Und die absoluten Bösewichte sind die Europäer und die Ukrainer.
Die Balance scheint mir schwierig zu sein. Auf der einen Seite soll Europa unabhängig sein, soll handlungsfähig sein, unabhängig von der USA. Andererseits ist auch die Gefahr der Abschottung, dass Europa zu einem abgeschotteten Ding wird. Das geht doch an so einer globalen Wirtschaft, ist das doch schwierig, oder? Wie kann man denn die Balance hinbekommen?
Das ist gar keine Frage. Wir sind ja durch einen 20, 30 Jahre langen Prozess der Globalisierung gegangen, bei dem wir davon ausgehen, wenn die internationalen Regeln anerkannt werden, und die Regeln waren sehr günstig für uns in der Auseinandersetzung, China hat sie auch für sich ausgenutzt, dann wird das alles immer zu mehr Wohlstand führen. Theoretisch vollkommen richtig, wir haben davon auch stark profitiert. Aber in dem Augenblick, wo viele und zentrale Figuren des internationalen Spiels sozusagen ausscheren und sagen, mich interessieren deine Regeln nicht. Also beste Beispiel, Putin sagt, was ihr hier mir in Europa erzählt oder nicht erzählt, ist mir egal, Ukraine gehört zu unserer Einflusssphäre und wenn ihr sie da rausreißt, machen wir das alles kaputt und ihr werdet sehen, was ihr davon habt. Donald Trump, nichts anderes. Mich interessiert nicht, was die Europäer vielleicht richtig oder falsch finden, was wir mal mit ihnen zusammen vereinbart haben. Alles gilt nicht mehr. Es ist die Stunde entscheidend. Hier, das gefällt mir so oder gefällt mir so. Das heißt also eine totale Veränderung und gleichzeitig tritt China nicht in vernünftiger Weise in die Stapfen der neuen Supermacht. Das heißt, wir haben das bei diesen Treffen im Amazonasgebiet, wo es um den Regenwald ging, wo es ums Klima ging, gesehen, dass China sich völlig zurückhält. An einer Stelle, wo Amerika sich zurückzieht, könnten die ja als neue aufstrebende Supermacht natürlich Terrain machen. Aber auch die wollen das nicht. Das heißt, wir leben in einer Welt, in der wir ein Spieler sind, im Augenblick aufgrund unserer Zerrissenheit zu kleiner. 450 Millionen ist ein Riesenmarkt, wir sind ein wichtiger Spieler, aber wir bringen das, wie das man so in der Formel 1 Sprache sagt, den starken Motor nicht auf die Straße.
Herr Lochthofen, wir hatten doch drüber gesprochen, keine Sportvergleiche, aber na gut. Dann habe ich jetzt noch einen. Dann habe ich jetzt noch.
Die kommen schon immer mal vor.
Ja, ja, die rutschen mal so raus. Ja, ja. Es gibt ja zwei Dinge, die leiden. Das ist die Menschheit und die Umwelt. Das heißt, die Lebensbedingungen auf der Erde, die ja dann Einfluss auf alles haben, die machen wir jetzt zunichte. Das heißt, die Klimakonferenz ist gescheitert. Die Ölstaaten haben ja zu viel Macht. Also ich möchte gar nicht daran denken, was die Enkel und die Kinder der Enkel mal hier vorfinden. Das macht mich traurig. Wie ist es bei Ihnen?
Naja, das Wort gescheitert würde ich nicht. Es ist enttäuschend, was da passiert ist. Aber gescheitert würde ich nicht sagen. Wenn es um den Amazonas geht, um den Regenwald, haben wir doch ein bisschen etwas erzielt. Die anderen versuchten auch das auszubremsen. Das hat nicht geklappt. Ich glaube, die Zeit dieser Riesenveranstaltungen, die ja sowieso fragwürdig waren, mit diesen tausenden Menschen irgendwo in einer Gegend, die gar nicht vorgesehen ist für so viele plötzliche Besucher, die ist, glaube ich, vorbei. Wir sollten sagen, okay, Saudi-Arabien, Russland, wer auch immer, die bremsen, die machen nicht mit. Dann müssen wir die zusammenrufen, die alle mitmachen, und wir müssen sehen, dass wir zu bestimmten Dingen einfach zu Urteilen kommen. Sonst und zu Schlüssen kommen, die verbindlich sind, was ja dort nicht passiert ist. Das heißt, sonst ist das ganze Ziel, also 1,5 halten wir schon sowieso nicht, das haben wir gerissen, aber auch die weitere Entwicklung über 2 und weiter, das müssen wir versuchen, in irgendeiner Art und Weise einzudämmen. Und natürlich müssen wir aufpassen, vielleicht gelingt es uns ja noch, China doch stärker da reinzubinden. Wir sehen ja eine paradoxe Situation in diesem Land. Deutschland streitet ja seit Jahrzehnten, ist mehr Ökologie, mehr Klimaschutz gut oder schlecht. In Ostdeutschland ist man da ganz enttäuscht, hat die Grünen abgewählt, findet die als sozusagen Verursacher allen Ungemachs in dieser Welt und so weiter. Und wenn man nach China schaut, stellen wir fest, der größte Produzent von ökologischer Technik, von klimafreundlicher Technik ist China inzwischen, nicht Deutschland. Das heißt, wir haben einen großen Markt, den wir schon bei Zeiten gesehen haben, von dem viel Wohlstand heute abhängen würde, haben wir laufen lassen und haben uns noch mit alten Verbrennern und Diesel beschäftigt und wollen das immer noch nicht wahrhaben, dass die Welt sich geändert hat, während China gleichzeitig der größte Umweltverschmutzer ist, aber auch der größte Markt, wo heute klimafreundliche Technologien gebaut werden und eingesetzt werden. Das heißt, die haben das, was wir erkannt haben, umgesetzt. Da sieht man einfach das Dilemma, und ich glaube, in Deutschland ist man sich sozusagen der Situation gar nicht bewusst, dass wir viele Dinge, die wir gut gedacht haben, vollkommen aus der Hand gegeben haben und im Augenblick sozusagen davor stehen und verwundert sind, dass andere das Geschäft machen.
Ich habe letztens Gespräch gehabt mit jemandem, der nicht so gut auf die Grünen zu sprechen ist, und der kam, in dem kochte wieder das mit dem Habeck hoch. Der Habeck, der hat doch nur eine Seite geschrieben in dem Kinderbuch, nicht mal Kinderbuchautor ist er, lalala. Und dachte ich so, woher kommt denn diese tiefe Abneigung, diese Aversion? Ich meine, der Kraftsteuer führt jetzt weiter.
Kinderbuchautor ist er vollkommen nebensächlich.
Ja, aber das ist so die Erzählung. Und woher kommt denn dieser Hass?
Diese Dinge werden geschürt. Sie sind nicht sind ein vernünftiger Mensch, also sind sie nicht Teil einer Social Media sozusagen Landschaft, in der diese hasserfüllten Geschichten hin und her geschossen werden. Das heißt, die kleinsten Geschichten, Ricarda Lang oder das, hat's empfunden mehr, das wird dort alles durchgekaut und auf bösartigste Art und Weise den Leuten präsentiert, sodass es diesen Ringtausch gibt untereinander. Sie werden eine ganze Reihe Menschen finden, die sind jeden Tag, werden die beschossen, bombardiert, Hintergrund ist AfD und Anhänger der AfD. Das heißt, an dieser Stelle leben wir zum Teil, ganz normale Menschen in einer sehr naiven Welt, da draußen findet ein täglicher Propagandakrieg statt, in dem natürlich zentrale Figuren, denken Sie dran, das erste Jahr, wo die Ampel an der Macht war, waren ja die Grünen, man hatte das Gefühl, die können langsam über Wasser laufen. Lief alles sehr gut. Und dann kam dieser Absturz, auch mit Hilfe von Lindner und so weiter. Das heißt, dieses wird geschürt. Das ist nicht etwas ich muss sagen, als normaler Mensch interessiert mich ja das Hobby von Herrn Habeck ja nicht wirklich. Aber andere Leute werden aufgeladen, emotional zugespitzt, dass sie das so hässlich und in einer giftigen Art und Weise präsentieren.
Das heißt, wenn Carsten Schneider weiter sagt, die Wärmepumpen werden gefördert und es geht weiter, entsteht kein Trubel, das wird irgendwie so hingenommen und man kann
70... Das ist eine ganz andere Situation, ideologisch, ja, ja. Ah, ja. Es sei denn, die schießen sich auf ihn ein und da muss man sehen, kann er dem widerstehen oder haben die wirklich ein Narrativ, der sozusagen sehr stark eingreift. Ich wollte eine gute Nachricht mal gleich anhängen an die Sache.
Ja.
Ein Gericht hat den Handelsblatt recht gegeben, dass es ordentlich und vernünftig darüber berichtet hat, dass es Auffälligkeiten im Parlament und bei den Parlamentsanfragen der AfD in Thüringen gibt, die sehr stark mit sicherheitsrelevanten Fragen sich beschäftigen, Truppentransporten, Truppenkontingenten, also Fragen, die vor allem auch Russland interessieren. Da hat der verdienstvolle Innenminister Mayer von der SPD darauf hingewiesen, das ist etwas komisch, was da läuft. Ja. Der Handelsblatt hat darüber berichtet und die AfD hat es versucht zu verbieten. Das ist abgeschmettert worden. Das heißt, eine gute Nachricht. In ganz Deutschland ist das mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen worden. In Thüringen war die Berichterstattung etwas merkwürdig. Aber insgesamt ist es eine gute Nachricht. Die zeigt erstens, die Pressefreiheit ist gestellt und zweitens, ja, das schmerzt die und zeigt, in welche Richtung die Leute gehen. Die fahren nicht nur nach Sochi und schwatzen dort mit russischen Kriegstreibern, sondern sie machen hier höchstwahrscheinlich offensichtlich auch eine Arbeit, die sehr subversiv ist.
Der Wert und der moralische Wert oder die Wert einer Gesellschaft lässt sich ja daran messen, wie sie mit den Schwächsten, mit denen umgeht, die nicht für sich sorgen können oder die vielleicht auch anders sind, anders sein wollen. Und jetzt lese ich 1 Million Obdachlose in Deutschland. Das ist doch ein wahnsinniges Armutszeugnis, oder?
Genau so. Ich hatte mal in den frühen 90er Jahren den alten Graf Lambsdorff, also das war ja noch richtiger FDP, ja. Der war bei mir in Redaktion, zum Redaktionsgespräch, wir saßen nur noch beieinander hinterher, einen Kaffee getrunken und geschwatzt, und er hat sich sehr interessiert für die Lage im Osten und natürlich, was so ein Journalist davon denkt, und ich sagte so richtig verbittert, wissen Sie, ich bin ein sehr reiches Land und ich schäme mich dafür, ich bin in dieses Land ja neu dazugekommen, dass in diesem Land Menschen in der Suppenküche anstehen müssen, um überhaupt über den Tag zu kommen, sich ernähren zu können. Das heißt, dieses große Land, in dem so viel Wohlstand ist, in dem so viel auch Überreichtum da ist, ja, ist nicht in der Lage, würdevoll den Menschen den Tag zu organisieren. Und da sagte mir der Lambsdorff, der ja nur von Sozialismus und solchen Dingen ja nichts hören wollte, also ein knochenharter Marktliberaler war, sagte, wissen Sie, Sie müssen aufpassen, Sie sind aus einer grausamen Gesellschaft in eine andere grausame Gesellschaft gewechselt. Wir beide haben festgestellt, also wechseln wollen wir nicht wieder zurück in die DDR, aber dass die Bundesrepublik auch eine grausame Gesellschaft ist, zeigt sich an solchen Sachen erstmalig. Über 1 Million Obdachlose und wir kriegen das nicht geregelt. Wir schwatzen, wir erzählen seit 20 Jahren, wir müssen mehr sozialen Wohnungsbau betreiben. Wir müssen das auch besser organisieren. Da wird es auf Migranten dann abgeschoben. Die verschärfen natürlich die Situation, aber das ist nicht die Ursache. Gleichzeitig wissen wir auch, dass es weltweit nirgendwo so reiche Erben gibt wie in Deutschland. Das Vermögen in Deutschland wird für 70% über Erbschaften weiterverteilt. Mhm. In der Welt, selbst in Amerika, nur 30%. Das heißt, 70% der superreichen Milliardäre in Amerika müssen selber ihr Geld verdienen, ja? Während in Deutschland 70% der Überreichen auf Erbschaft hoffen können und die bekommen. Solange das so ist, solange haben wir eine Gesellschaft, die natürlich gespalten ist, und das Thema Obdachlosigkeit wird nur als statistisches Thema am Rande erwähnt.
Mhm. Wir werden alle alt und jeder wird ein Pflegefall, aber viele natürlich, und das ist ja noch die zweite katastrophale Nachricht, dass die Pflegekosten, die Heimplätze also so gigantisch hoch sind, dass sich Menschen mit einer normalen Rente einfach nicht leisten können. Zweiter Armutszeugnis, oder?
Ja, selbstverständlich. Wir haben uns jetzt schon in einer der vorhergegangenen Sendungen darüber unterhalten. Das ist eine Entwicklung, die ist völlig paradox. Gleichzeitig haben wir ja politische Kräfte hier in Thüringen, die das erst verschärfen wollen. Die erst, sagen wir, ich bin jetzt durch einen Zufall meines Lebens jetzt in mehreren Kliniken, Krankenhäusern gewesen. Wenn Sie dort die Menschen, die Migrationshintergrund rausnehmen, dann bricht das hier alles zusammen einfach.
Ja.
dann sterben einfach die Thüringer und die Sachsen. Die Bayern werden nicht so blöd sein, dass die irgendjemanden, der vielleicht aus Bosnien kommt oder aus der Ukraine kommt oder aus Syrien kommt, einen Arzt wegschicken wollen. Aber eine führende rechtsradikale Partei, die viel gewählt wird hier in Thüringen, möchte genau das und nichts anderes. Die heißt, das heißt programmierter Tod von älteren Thüringern, ja. Und die wählen die selber auch noch mit, diese ganze Geschichte. Es ist schon paradox in dieser Welt.
So, Herr Lochthofen, also mit dieser Prognose können wir nicht in den Tag gehen und in die Woche schon gar nicht. Also wir brauchen noch irgendwas, was mich wenigstens ein bisschen aufmuntert.
Also ich habe zwei nette, gute Nachrichten. Die eine ist, es sind zwei Blätter von Bach gefunden worden mit zwei Musikstücken, die bisher unbekannt waren. Also in einer Bibliothek in Belgien. Die Sachsen haben das gut aufgezogen, haben große Fernsehbeiträge gehabt. Ich glaube, ARD, ZDF, alle haben darüber berichtet. Die zwei Blätter stammen aber aus Thüringen ursprünglich. Das heißt, da waren wir wieder mal nicht so schlau. Es ist gut, dass es gefunden worden ist. Ich finde ja immer wieder schön, wenn solche Sachen entdeckt werden. Aber es ist leider, sage ich mal, uns nicht vergönnt, immer mal solche Sachen auch glanzvoll hier in Thüringen zu präsentieren, so etwas. Würde mich freuen, wenn wir uns da ein bisschen in die Richtung auch mehr bewegen. Interessant ist auch möglicherweise, man weiß nicht ganz genau, ob das, er ist ja in mehreren Orten, in Weimar, in Ottorf, in Arnstadt, in Mühlhausen, nur nicht in Erfurt gewesen bis jetzt aus historischer Sicht. Hier lebte aber seine Schwester. Das heißt, auch die Möglichkeit, dass hier so etwas entstanden ist, ist natürlich gegeben, weil er wird seine Schwester besucht haben. Also da in die Richtung ein bisschen mehr zu forschen, könnte ich mir auch mal vorstellen, wäre schön für Thüringen.
Ja, also,
und es gibt noch eine andere interessante gute Nachricht. Eine Enigma, also das heißt diese Chiffrierungsmaschine aus dem Zweiten Weltkrieg, also um die ja viele Legenden sich ranken, es gibt ja auch einen berühmten Film dazu und so weiter, ist für 500.000 verkauft worden, sehr teuer natürlich die ganze Geschichte. Die Enigma ist, ein Teil der Produktion ist in Erfurt gewesen. Das mal ein bisschen mehr zu beleuchten, finde ich auch, könnte man auch sich hier in Thüringen gut überlegen.
Ja, wir sind halt so bescheiden. Übrigens, Erfurt gehört nicht zu Thüringen, das ist Preußen, deswegen wurde das, Erfurt ist eigentlich im Grunde kein richtiges Thüringen. Ne? Nur das mal klar zu machen.
Ja, das, wir gehörten zu Mainz lange Zeit. Der Bonifatius hat uns dahin verkauft. Das ist schon eine spezielle Geschichte, unser Erfurt, aber wir lieben es ja trotzdem.
Absolut. Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Kommen Sie gut durch die Woche und Sie hört man dann am nächsten Montag wieder, kurz nach 9 oder kurz nach 18 Uhr.
Ich hoffe, das klappt alles gut.
Bis dann.
Eine gute Woche.
Tschüss.